Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Pamann.
Hier ist Vordenker Folge 20 und bevor wir in eine kleine Winterpause gehen, haben wir nochmal ein echtes Highlight für euch rausgekramt. Denn diesmal ist mit dem allseits bekannten Philipp Westermeier, dem Gründer von OMR, eine der bekanntesten Personen der deutschen Digitalwirtschaft zu Gast. Philipp spricht mit uns über sein brandneues Buch Digital Unplugged. Er verrät uns, was er nach OMR ganz persönlich plant und er erzählt, was er als Bürgermeister einer großen deutschen Stadt tun würde, wenn er den Auftrag hätte, das digitale Ökosystem vor Ort nach vorne zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, da war eine Menge drin, also direkt los mit dem Podcast. Viel Spaß. Moin Philipp.
Moin, hi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich glaube, im Medium-Podcast muss man dich im deutschsprachigen Raum zumindest den allermeisten nicht mehr unbedingt vorstellen. Ein Kumpel von mir, schöne Grüße an der Stelle, der hat kürzlich zu mir gesagt, du seist sowas wie der deutsche Stefan Raab, zumindest in dem Genre Wirtschaft. Also was er natürlich meint, ist so, dass es, glaube ich, kaum einen zweiten gibt, der über so einen langen Zeitraum in diesem Medium-Podcast so sichtbar oder hörbar ist. Trotzdem vielleicht zum Start einmal so die kurze Frage, wenn du dich der Generation unserer Großeltern, sagen wir mal, vorstellen würdest und erklären müsstest, wer du bist und was du beruflich so treibst, wie würde sich das anhören?
Tja, also klar, Unternehmer ist natürlich so der Sammelbegriff. Dann würde ich sagen, machen wir einen Fachverlag. Ja, das kennen auch viele, gerade ältere Generationen noch so, mit Konferenz und Kongress und Messe und begleitenden Publikationen, könnte man sagen. Nur, dass es natürlich in der Digitalwelt alles anders heißt. Es heißt dann Plattform, es heißt dann irgendwie Festival, es heißt dann irgendwie Portal und Podcast und so. Aber ich würde so versuchen, diese Fachverlagsthematik zu erklären. Und bei uns dreht sich halt innerlich immer um Digitalbusiness und Marketing.
Und jetzt bist du ganz persönlich als auch noch unter die in die Reihe der Autoren eingestiegen, wenn man so will.
Ja. Also das ist auch noch dazugekommen. Das ist ja wiederum sehr klassisch. Ja. Und bei mir auch so ein bisschen, ich habe immer schon gerne geschrieben, war schon immer auch Journalist, irgendwie mit Lokalsport, Lokalzeitung und Radio und so als Jugendlicher. Und deswegen ist das Schreiben für mich da jetzt nichts Ungewöhnliches. Und vor 2 Jahren schon gab es den Kontakt mit dem Verlag, die hatten nachgefragt. Und dann wollten wir das machen, das Buch eigentlich rausbringen zu einem Festival und dann direkt an da die Gäste auch sozusagen verkaufen. Aber dann gab es ja keine Festivals die letzten Jahre. Und deswegen haben wir dann irgendwann entschieden oder mussten dann, so ist der Buchhandel nun mal, wenn man einmal ein Buch angekündigt hat, dann habe ich gelernt, muss man es auch rausbringen. Und dann haben die Händler da auch irgendwie mal den Druck. Und dann haben wir es jetzt sozusagen ohne Festival im Herbst gebracht und ja, verkaufen es zumindest mal 10.000 Bücher.
Ja, sau stark, ne? Ist ja auch direkt in die, was ist das, Top 20 Spiegel-Bestsellerliste oder was getrendet, ja. Ne? Also dazu nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch. Also da muss ja auch ein bisschen Substanz dran sein. Also worum geht's da genau? Kannst du das mal so ein bisschen pitchen?
Ja, es geht natürlich um das Kernthema, was ich immer habe, Digitalwirtschaft verstehen, Marketing in der neuen Welt auch verstehen, aber jetzt in dem Fall nicht für die Nerds oder die Leute, die schon tief drin sind, die wir auch häufig abholen wollen, sondern jetzt irgendwie eher so, dass, sagen wir mal, ein Architekt oder ein Arzt oder so sagt, okay, ich höre da immer irgendwelche Geschichten, da sind Firmen wie Gorillas, wo kommen denn die her, die sind jetzt Milliarden wert, die gibt es doch erst seit 2 Jahren oder all diese Fragen, was macht denn eigentlich irgendwie Amazon, ist das jetzt übermächtig, kann man da noch investieren oder sollte man, ist das Wahnsinn, was ist denn das Erfolgsrezept von diesem Elon Musk und diese ganzen, also das ein bisschen jetzt tiefer, fundierter, aus mehreren Perspektiven so diese ganzen Fragen zu beleuchten, also die man hat auch in Deutschland, was passiert da gerade, was ist gerade heiß in Gründerkreisen, wo kommt das Geld her, all solche Fragen. Ja. Aber jetzt nicht als Sachbuch, sondern wirklich so als anekdotisch geschrieben mit meinen persönlichen Erlebnissen, Leuten, die ich kenne, an Beispielen so lang erzählt, recht so mainstreamig wegzulesen in ein paar Stunden auf 270 Seiten.
Ich glaube tatsächlich, dass unsere Audience relativ ähnlich sein könnte, also auch jetzt nicht unbedingt nur die typischen Personen, die jetzt irgendwie tief im Digitalbusiness irgendwie drinstecken, sondern ich glaube, da gibt es auch andere so Knowledge-Jobs, die hier zuhören. Deswegen vielleicht ganz interessant, so einmal so so ein Sneak-Preview, was ist es denn tatsächlich, einmal so abgekürzt, was erfolgreiche digitale Unternehmen ausmacht?
Also es sind mehrere Dinge, aber ich glaube, generell geht es zum Beispiel eine Frage oder eine Überlegung, die ich so habe, ist in der heutigen Zeit, sind halt Berührungspunkte. Ein ganzes Kapitel heißt sogar Berührungspunkte, ein ungewöhnliches Wort, aber es geht halt darum, du brauchst halt Berührungspunkte mit Menschen, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Ne? Damit Menschen deine Story, dein Produkt am Ende auch kaufen können. Die Frage ist immer, was tust du oder was musst du bezahlen, um diese Berührungspunkte zu haben? Wer macht das gut? Wie macht man da sozusagen aus Berührungspunkten am Ende auch wirklich ein Geschäft? Aber das erkläre ich so am Beispiel von verschiedensten Firmen. Und das ist schon auch was Firmen gut oder schlecht machen können. Manche machen tolle Sachen, werden aber nicht mehr gefunden. Auch alte Mechaniken gefunden zu werden, funktionieren nicht mehr, Fernsehwerbung und ähnliches, sondern wie erzeugt man in der heutigen Welt Berührungspunkte und hat dann damit quasi die Grundlage, sein Produkt, wie gut es auch mal sein mag, zu verkaufen oder überhaupt bekannt zu machen. Solche Fragestellungen entscheiden, glaube ich, über Erfolg oder Misserfolg.
Und eine zweite Sache, die sich, glaube ich, bei unserer Audience so ein bisschen durchzieht, ist, dass wir natürlich hier, ne, schwerpunktmäßig Region Ostwestfalen-Lippe, viele Industrieunternehmen haben, viele Mittelständler haben, typisch deutsche Familienunternehmen, wenn man so will. Was von der Denke kann man möglicherweise oder was auch aus den Inhalten des Buches kann man möglicherweise übertragen, jetzt ganz konkret auf diesen Case Industrie oder Familienunternehmen?
Also zum Beispiel eine ganz zentrale Fragestellung aus meiner Sicht ist halt folgende. Wir sehen halt, dass in den USA oder generell immer mehr Firmen an die Börse streben und dass an der Börse auch Erfolg gar nicht mehr bewertet wird unbedingt mit Dividende oder Ergebnis heute, Ergebnis morgen, sondern mit einer Story und einer Vision und dem Ergebnis in vielleicht ein paar Jahren. Und das führt dazu, dass halt Firmen teilweise auf einmal in Wettbewerb treten mit euren alteingesessenen Firmen, die sehr erfolgreich sind, aber die halt heute sehr erfolgreich sind, die ihr Geld wirklich am Markt verdienen müssen und die sie auch investieren können, nur in dem Maße, wie sie halt Geld verdienen in dem jeweiligen Jahr oder in den Jahren. Und auf einmal treten die Firmen an gegen Wettbewerber, die ganz andere wirtschaftliche Mechaniken nutzen, die gar kein Geld verdienen müssen, auch in den nächsten Jahren nicht, sondern die einfach sich an der Börse eindecken können aufgrund ihrer guten Story, aufgrund ihrer guten Vision. Und das führt dann schon dazu, dass auf einmal jemand sagt, okay, ich kann halt mehr bezahlen für Leute, ich habe halt doch mehr Geld, irgendwie eine Fabrik aufzumachen oder so, ein Patent irgendwie zu finden oder zu kaufen oder sonst was. Und ich glaube, dass das schon für viele mittelständische Firmen die Frage ist, wenn ich im weltweiten Wettbewerb stehe und muss mich sozusagen aus meinem Cashflow finanzieren und andere müssen das nicht, sondern haben halt andere Wege gefunden, so dieses Storytelling, Story Stocks, sagt man ja auch dazu, dann ist es eine Frage, die ich spannend finde und die wir da auch, auf die wir auch eingehen, um zu erklären, warum halt Unternehmensbewertungen wichtig sind generell, und was die beeinflusst und wie die auch zum Teil dann Firmen treffen, die an der Börse gar keine Rolle spielen und das auch gar nicht wollen, aber trotzdem natürlich dann im Markt Firmen begegnen, die da andere Finanzierungsformen nutzen zum Beispiel.
Und du hast es auch gesagt, so eine ganz wesentliche Disziplin scheint ja auch das Storytelling zu sein. Ich persönlich bin jetzt irgendwie auch Marketier, eine ähnliche Geschichte, als ich mich irgendwann mal entschieden habe, wo ich studieren möchte, habe ich mich damals auch für die Niederlande entschieden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da scheint das ganze Marketing-Game und auch im weitesten Sinne irgendwie Storytelling und so weiter ein bisschen ausgeprägter, ein bisschen tiefer drin zu sein, während in Deutschland eher so diese typischen Ingenieursdisziplinen und so stärker ausgeprägt sind. Willst du das bestätigen? Glaubst du auch, dass Deutschland noch ein bisschen was am Boden gut zu machen hat, was grundsätzlich das Thema Marketing und Storytelling betrifft?
Also ich glaube, es gibt schon sehr gutes Marketing. Ne? Wenn man sich das anguckt, es gibt schon sehr gute Agenturen. Ich kann das in Holland zum Beispiel gar nicht gut beurteilen, da habe ich nicht so viel Ahnung von dem holländischen Markt. Aber ich würde sagen, es gibt schon auch immer wieder auch deutsche Marketingmacher, die wirklich international Erfolg haben. Also vor kurzem hatte ich einen Thomas Hayek im Podcast. Hayo im Podcast. Es gibt verschiedene deutsche andere Werber, die große Rollen spielen in internationalen Agenturen. Der Thomas Hayo auch. Also insofern, das ist jetzt, glaube ich, da sind wir schon nicht schlecht, aber was wahrscheinlich anders ist, was du auch, glaube ich, meinst, ist, dass in Deutschland nach wie vor jetzt nicht so sehr auf Story geguckt wird und auf Kommunikation, sondern es ist halt eher so, die DNA ist halt, ja, wir müssen erstmal was am Markt verdienen und dann alles andere folgt dem dann. Und das ist ja auch richtig und ich habe auch dieses Gefühl, das ist, so sollte man es eigentlich machen. Gleichzeitig muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass halt Leute, die andere Wege gehen, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig Scharlatane und Vielsprecher und Angeber sind, sondern dass die bewusst einen anderen Weg gehen, sich woanders Geld beschaffen und das ist ja auch nur eine Möglichkeit, sozusagen diese Strukturen ein bisschen zu hacken und sagen, ich komme mit einer geilen Story, mit einer geilen Vision um die Ecke, hole mir da Leute, die an mich glauben und mache das halt seriös. Also niemand will einen Scharlatan irgendwie finanzieren, aber ich meine, so ein Jeff Bezos, der macht seit Jahrzehnten, schreibt er Briefe, wo er ziemlich genau an seine Anleger erklärt, was er vorhat, sehr offen, sehr gute Kommunikation und dann haben viele Leute am Anfang nicht geglaubt, aber er hat halt Jahr für Jahr geliefert und das ist natürlich das Modell, was man sehen will und was auch funktionieren kann, wo du dann aber auf einmal sehr erfolgreich sein kannst, ohne halt einfach nur zu arbeiten und zu warten, dass das Geld kommt, sondern wo du halt über deine Kommunikation doch auf einmal dann Zugänge bekommst, Vertrauen schaffst, das halt dir dann wiederum Geld bringt, dass du nicht am Markt verdienen musst erstmal.
Ist ja am Ende ist es ja eigentlich auch nichts anderes als ein legitimer Weg und mittlerweile gibt es in Deutschland ja auch genügend, glaube ich, so Poster Childs oder wenn man sagen gute Beispiele, die es zeigen. Denn Zalando hat, glaube ich, in den ersten Jahren auch gut Zalando, da bist du ja glaube ich auch sehr nah dran, auch nicht unbedingt immer direkt schwarze Zahlen geschrieben, sondern erstmal auf Basis einer Story sozusagen gelebt und mittlerweile ist es ein sehr renommiertes, bekanntes, deutschlandweit akzeptiertes Unternehmen und zeigt eben auch, dass es auch so gehen kann. Ne?
Klar, also wenn man das wirklich in der ganzen Wahrnehmung der Firma hat sich schon über die Jahre echt sehr, sehr beispielhaft gezeigt, wie es so gehen kann. Am Anfang, ne, so Startup war allen egal, dann war es wirklich in der Tat so, alle haben daran gezweifelt, okay, das ist irgendwie Quatsch, da geht schon mal die Luft aus und so. Und jetzt ist ein DAX-Konzern und alle sagen, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen so wie Lufthansa.
Nochmal einmal so gerade bei dem Thema geblieben, so Erfolgs-DNA der digitalen Unternehmen, wenn man so möchte. Gehen wir mal so ein bisschen auf diesen Bereich Politik und Verwaltung. Was von dieser Kultur, was von dieser DNA könnte in Politik und Verwaltung vielleicht gut tun? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es da immer mal wieder Herausforderungen gibt, wenn wir es mal so nennen möchten.
Ja, ich glaube einfach natürlich ist ja auch offensichtlich Geschwindigkeit, unternehmerische Mut und sowas, das fehlt dann natürlich häufig. Ich will aber jetzt da gar nicht bashen, ne? Das ist irgendwie auch strukturell gar nicht anders möglich. Das ist jetzt auch nicht neu, das ist schon lange so. Und ich glaube auch, die erfolgreichsten oder die wertwichtigsten Politiker wissen auch, dass es so ist. Ne? Keiner stellt sich hin und sagt irgendwie, unsere Ämter, die sind jetzt alle endoptimiert und da kommt Topleistung. Es ist nicht so, das ist auch, glaube ich, auf der Welt andernorts nirgendwo so. Ich habe jetzt hier gerade auch in Hamburg regelmäßig Begegnungen gehabt mit den Behörden und auch mit dem Senat, Politik, haben wir so ein Impfzentrum hier umgesetzt für die Stadt. Und da war ich in der Krisensituation zum Beispiel sehr positiv angetan, wie da alle angepackt haben, was da dann auch möglich war in der Krise, wohlgemerkt. Zwar aber trotzdem, also da kann ich gar nichts Schlechtes sagen und das war eine super Erfahrung über die letzten 8-9 Monate. Aber klar, also Geschwindigkeit ist, glaube ich, da bitte anders gesehen als jetzt in der freien Wirtschaft, klar.
Probier ich es mal ein bisschen so anders vielleicht nochmal auszudrücken. Stell mal vor, du wärst jetzt, weiß ich nicht, Bürgermeister einer großen deutschen Stadt, jetzt von sagen wir mal von Hamburg. Obwohl, schlechtes Beispiel. Wir nehmen
Essen.
Genau, von Essen, Heimatstadt von dir, ne?
Ja, genau.
Genau, du bist der Bürgermeister von Essen. Und auf deiner Agenda stünde jetzt, vielleicht auch gar nicht so unpassend, in dem speziellen Fall, mehr Startups, mehr digitale Unternehmen, mehr, sagen wir, New Economy Player anzusiedeln. Das ist Teil deiner Agenda. Was würdest du tun?
Das ist gar nicht so einfach, weil das versuchen das ja auch schon viele. Ne? Also ich meine, am Ende ihr in Ostwestfalen macht es ja auch. Da haben sich dann viele der regional ansässigen Firmen zusammengetan, da ein Event gebaut, eine Foundation, glaube ich, gebaut, da eine Struktur geschaffen, eine Anlaufstelle, ein Gebäude geschaffen. Ich glaube, das ist schon ein Weg, würde ich mal sagen, der mir jetzt sehr erfolgreich erscheint aus der Ferne, was ihr da macht, für die Region da in Bielefeld und drumherum. Ich glaube, das ist ein Weg. Ja. Ob das in Essen so gegangen werden kann, weiß ich nicht. Da brauchst du auch natürlich dann noch Firmen, die da der Stadt helfen. Aber ich glaube generell natürlich einen Space, ob man eine Anlaufstelle ist, ist schon mal gut. Ich glaube aber, das ist sozusagen die Oberfläche. Wenn man es noch tiefer und noch langfristiger eigentlich anlegen will, dann muss man sich Ausbildungsstellen schaffen, oder Universitäten, wo halt die richtigen Leute studieren. Und die richtigen Leute sind in dem Falle sicherlich irgendwie Softwareentwickler, IT, Mathematik, das ganze Programm, was am Ende zu Software führt oder zu Technologie führt. Und die anzusiedeln, vielleicht auch die anzuwerben, denen attraktive Angebote zu machen, dass sie in die Stadt kommen, dort studieren, dort sozusagen sich ansiedeln rund um die Universität. Das ist, glaube ich, langfristig das Beste. Das würde ich auch in Hamburg zum Beispiel immer empfehlen, wenn ich hier gefragt werde, sollen wir noch irgendwie einen weiteren Ort schaffen oder so. Ich würde sagen, hey, schafft weiter Studiengänge, seht zu, dass die im Zweifel irgendwie mehr BAföG kriegen, irgendwelche Sachen. Nicht einfach, aber dass hier auch aus der ganzen Welt Leute, die Bock haben auf Software-Themen, dass die hierher kommen. Das ist, glaube ich, dann sind die einmal hier, die Stadt ist schön, Deutschland ist sehr schön im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern auf jeden Fall sicher und gut regiert im Vergleich. Und dann bleiben die hier und dann bauen die hier was. Ne? Oder nicht alle, aber einige. Und andere helfen, woanders was zu bauen. Und das ist, glaube ich, das kann man nicht schlagen. Da ist alles andere ist dann nur Dekoration. Also jetzt eine nette Eventreihe oder sowas, ist alles Dekoration im Vergleich.
Ja, da geht es wahrscheinlich um den soliden Boden, ne? An einfach Menschen, die diesen Geist, die Kultur so in sich tragen und
das Wissen, die einfach das können. Auch das Können. Das ist ja wirklich eine Könnenssache und du kannst sie relativ schnell rausfiltern und den Angebote machen in der Phase, wo sie noch bezahlbar sind, ne? Wie bei jungen Fußballern auch. Die werden mittlerweile auch mit 15 unter Vertrag genommen und nicht mit irgendwie 21. Und das ist bei Entwicklern ja kein Vertrag, aber du musst ja in die Stadt locken und das kannst du dann mit Ausbildung, mit geilen Professoren, mit einem geilen Lehrstuhl, Universitäten. Ich glaube, das müssten Städte, die über solche Wege nachdenken können, müssten das machen. Essen könnte das und Hamburg könnte das auch.
Bleiben wir noch mal ganz kurz so politiknah, weil mir ist gerade so der Gedanke gekommen, dein Stammgast, den du ja auch regelmäßig im UMR-Podcast hast, der Tarek Müller von About You, der hat ja so einen sehr klaren Plan für die Phase danach, also für die Phase nach About You. Und korrigiere mich, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, möchte er in die Hamburger Lokalpolitik einsteigen.
Er möchte Bürgermeister werden, ja.
Sogar Bürgermeister werden und eine eigene Partei gründen und so weiter, all das, was so dazugehört, ne? Hast du da auch Ambitionen?
Nee, also ich denke immer wieder drüber nach. Ich bin jetzt ja, also der Tarek sagt ja, er will das machen, wenn er 40 ist. Der ist, glaube ich, jetzt 34 oder so. Ich bin jetzt ja schon über 40. Insofern, meine Ambition ist, irgendwie eine geile Medienfirma aufzubauen, OMR. Da sind wir noch lange nicht fertig. Da ist noch einiges möglich. Und habe ich noch die nächsten Jahre auch mit zu tun, denke ich. Und bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass ich nicht mit 40 ausscheiden will, oder das ist ja schon vorbei, sondern dass ich irgendwie glaube, in unserer Branche wird man jetzt auch nicht so gut alt. Also ich werde jetzt das, was ich mache, jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr mit jetzt 55 machen können, glaube ich, weil dann sind andere näher dran an den Entwicklungen, an den Trends und so. Dann ergibt sich für mich wahrscheinlich dann irgendwann mal eine Chance, was anderes zu machen und mal gucken, wie man dann vielleicht die Firma weiter übergeben kann oder weiterentwickeln kann. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, die nächsten Jahre bin ich hier gut aufgehoben.
Lass in dem Zuge vielleicht einmal nochmal ein bisschen näher in OMR reinzoomen, wenn man so will. Also wenn man so möchte, war bis Corona ja euer Kerngeschäft das OMR-Festival, was jetzt nächstes Jahr im Mai auch wieder stattfinden habt, jetzt gerade just dieser Tage announced. Ne?
17. 18. Mai, alle bitte einmal im Kalender markieren. Das könnte sich lohnen, in Hamburg zu kommen.
Absolut, also wir sehen uns auf jeden Fall. Das kannst du schon mal einen Haken hintermachen. Nein, aber ihr habt natürlich auch diese besondere Situation rund um Corona genutzt, um euer Kernbusiness auch zu verändern, um mehr Reviews und so weiter und so fort. Wenn du sagst, dass ihr da aber noch viele Ideen habt, dann lass uns doch mal gerne so ein bisschen teilhaben. Wo könnte die Reise für OMR in den nächsten Jahren denn noch so hingehen?
Also Reviews, hast du ja gerade selber gesagt, ist für uns eines der wichtigsten neuen Projekte, steht aber noch ganz am Anfang. Ne? Wir haben es vor anderthalb Jahren angefangen, sind jetzt da 25 Leute. Ich würde mal die These wagen, wir werden da in den nächsten Jahren sicherlich allein dort irgendwie deutlich über 100 Leute sein. Das hat noch in sich sehr, sehr viel Potenzial. Das ist Reviews. Wir haben hier den Turm gepachtet, den Hamburger Fernsehturm, Wahrzeichen der Stadt für 25 Jahre. Da ist gerade die Sanierung, Umsetzung, der wird in 24 erst eröffnet. Dann haben wir da noch zig Jahre, den Turm zu betreiben. Ne? Da kommt Wachstum her. Wir haben gerade jetzt in diesem Jahr angekündigt, dass wir ein weiteres Vertical angehen wollen, neben OMR und Digitalbusiness als solchem und Finanzbranche und Banking mit Finance Forward und so, was wir da machen, wollen wir jetzt auch noch in den Bereich Mobilität reingehen und dort irgendwie eine neue Medienmarke, Bold Moves wird die heißen, starten. Das fängt jetzt gerade erst an. Also das sind so die Aufgaben und die jetzt noch am Anfang stehen, in den nächsten Jahren kommen. Natürlich wachsen auch die Stammgeschäfte, das Festival wächst hoffentlich weiter, das Podcast-Business, Education, was wir schon so haben. Also da ist noch sehr viel. Auch Kleinigkeiten, die sich noch entwickeln, neue Angebote verschiedensten Bereichen, rund um unsere Jobbörse stehen neue Sachen. Also wir sind jetzt so 185 Leute. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in 3, 4, 5 Jahren, wenn wir eher so Richtung 350, 400 Leute sind. Und das würde ich ja schon noch gerne erleben und auch mit begleiten. Und das ist so der Plan für die nächsten Jahre.
Was mir mal auffällt, ist so diese besondere Bescheidenheit, die du oder ihr da insgesamt so suggeriert. Also du stellst ja öfter mal so die Frage, ja doch, ich habe das schon mehrfach von dir gehört in dem Podcast, dass du so fragst, ob gerade so in Bezug auf das Berliner Ökosystem, wie viele Millionäre durch diese ganzen neuen Unternehmen, durch die neue Szene in Berlin, ne, Zalando, Auto 1 und so irgendwie entstanden ist. Ja. Seid ihr euch bei all der Demut eigentlich bewusst, wie viele Menschen ihr so in das Digital-Business reingebracht habt? Weil ich glaube, die Zahl ist auch enorm.
Ja, aber also ich habe kein Gefühl dafür. Also ich kenne natürlich unsere Zahlen, wenn man so zuhört und so oder liest und so. Aber also ich, ab und zu bekommen wir halt tatsächlich mal schon krasse Feedbacks von Leuten, die sagen, ey, ich habe das jetzt hier aufgebaut, ich habe angefangen damals, weil ich euch gelesen oder gehört oder bei euch war, inspiriert war. Da erreichen mir schon auch viele Leute und wir haben ja auch schon krasse Momente, ne, dass irgendwie Leute bei uns irgendwie angerufen haben und sagen, hey, ich hatte eine Firma, ich war bei dir im Podcast, danach habe ich sie verkaufen können, weil sich jemand gemeldet hat oder jemand hat eine Firma gekauft von, wo er sagte, ey, ich habe diesen Typen damals mit dem Podcast, den habe ich dann angeschrieben, am Ende habe ich dessen Firma gekauft. Also sowas gibt es schon halt auch alles. Oder Leute, die bei mir sehr viel Geld gegeben haben aus Dankbarkeit dafür, dass ich ihren Podcast mit ihnen gemacht habe und dann sind Millionen in ihre Fonds geflossen oder so. Das erleben wir schon, dass wir da einen gewissen Hebel haben und oder ne, ne, schon einen Zugang haben zu der Szene. Aber also jetzt die Frage, wie viele Leute wir da jetzt in die Szene reingeholt haben, ich wüsste nicht, wie ich es greifen sollte.
Also ja, gerade warst du ja auch so bei diesem Gedanken, so Universitäten und Ausbildung junger Leute und irgendwie Leute da reinbringen. Ich glaube, es gibt keine Uni in Deutschland, die so viel für dieses Digital-Business getan hat wie ihr.
Oh Mensch, vielen Dank. Also
feste Überzeugung, also keine, wirklich, ne? Also mir ehrlicherweise so ein bisschen so ein Dorn im Auge, das ist irgendwie nicht so diese eine, weiß ich nicht, RWTH, die es für Ingenieure gibt, was ist das für Leute, die ins Digital-Business wollen, weißt du? Und da, wenn du mir die Frage stellst, würde ich sagen, am ehesten eine OMR.
Ja, also wir freuen uns und ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen, es gibt uns ja irgendwie auch eine Mission, ne? Oder so eine Firmen suchen ja auch nach einer Vision, nach dem, dem Why, ne? So, warum machen Unternehmen was und am Anfang habe ich das als Hobby gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann haben wir auch nach dem Why gesucht über die Zeit, wie jeder sich mal die Frage stellt, warum macht man das eigentlich neben den offensichtlichen Sachen, dass man auch Geld verdienen will und eine Firma aufbauen will. Und in der Tat ist es so, Leute zu informieren, auch weiterzubilden, zusammenzubringen. Es sind jetzt schon so starke Aspekte, die uns irgendwie so einen Firmengrund gegeben haben. Das ist natürlich schon cool.
Apropos Ökosystem, du hast ja, oder wir hatten ja gerade auch schon mal irgendwie das Thema Ostwestfalen-Lippe und so, du kennst dich ein bisschen aus, du warst ursprünglich mal bei Bertelsmann, war das eigentlich hier, warst du in Gütersloh am Start?
Nee, ich war in Hamburg bei Gruner und Jahr.
Nichtsdestotrotz, du hast ja zumindest mal darüber so ein bisschen auch einen Bezug zur Region, hast auch ein paar Geschäftsbeziehungen hier.
Ja, ich war schon bei Arminia im Stadion, kenne mich doch mittlerweile aus übertrieben, aber kenne doch den einen oder anderen vor Ort. Ja.
Wie siehst du die Region so von außen?
Also ich muss sagen, ich war da auch jetzt schon ein paar Mal Fahrrad fahren mit Freunden und finde es schon mal sehr schön da. Das wissen die meisten gar nicht. Und ich fühle mich da auch wirklich sehr wohl, auch so die ganze Art von der Leute, die da so ist, so dieses Bodenständige, auch zurückhaltende. Ich meine, du hast es ja gerade gesagt, wir seien bescheiden. Ich glaube, wenn man Rockstars heißt, dann kann man das nicht unbedingt für sich selber in Anspruch nehmen. Das, wir heißen ja nicht mehr so, aber wir kriegen immer so an. Insofern fällt es mir jetzt, es gibt ja auch, wenn man ein Buch schreibt und so, das tun die Menschen da ja nicht. Aber dann, wir haben ja schon irgendwie so Öffentlichkeit als Geschäft, aber trotzdem versuchen wir da jetzt nicht unnötig laut auf die Kacke zu hauen. Und das ist da ja auch bei euch sozusagen Geschäftsprinzip in ganz vielen Firmen. Das finde ich schon sehr sympathisch und habe da in der Tat auch wirklich gute Geschäftsfreunde, muss ich sagen.
Vielleicht nochmal eine Frage, die wahrscheinlich extrem schwierig sein wird für dich zu beantworten, aber vielleicht magst du trotzdem was dazu sagen, weil ohne da irgendwie jemandem auf den Schlips zu treten oder so, du hast ja nun irgendwie wie viele Podcasts gemacht, 350, 400 irgendwie mit OMR und dann darüber hinaus ja auch noch eine ganze Menge, ne? Du weißt, was kommt, was war, wenn du so ein Ding so rauspicken müsstest, was war der absolut spannendste Podcast?
Ja, also es war für mich ein... Ich bin halt aufgewachsen in Deutschland als Junge, als Fußballfan. Da gibt es halt aus meiner Sicht eine Figur, die den Fußball in Deutschland geprägt hat, wie keine andere, die wahrscheinlich auch im Sportbereich mit die größte unternehmerische Leistung verbracht hat, das ist Uli Hoeneß. Und den habe ich vor 14 Tagen getroffen. Der Podcast ist noch nicht rausgekommen, aber der kommt jetzt irgendwie, wahrscheinlich wenn der Podcast, den wir gerade machen, dürfte der erschienen sein, der Uli Hoeneß Podcast. Und da war ich dann an derselben Straße und das war auch, ich habe das schon über die Jahre immer wieder hier in Podcasts gesagt, als ich gefragt wurde, was ist denn irgendwie nochmal ein Ziel? Und da habe ich immer gesagt, also Uli Hoeneß nochmal im Podcast zu haben, ist für mich jetzt persönlich ein Ziel, ob das jetzt ganz viele Leute dann noch hören. Der ist jetzt auch kein digitaler Typ, der ist kein Digitalwirtschaftsprotagonist, aber der ist einfach finde ich, ein sehr, sehr begeisternder, leidenschaftlicher Unternehmer mit verschiedensten krassen Entscheidungen und Wahnsinnshebel auf die Gesellschaft. Und da jetzt gewesen zu sein an derselben Straße und dann den getroffen zu haben, das ist schon, das war jetzt schon unnormal. Ne?
Bin ich aber mal mega gespannt. Also ich persönlich habe ja nun auch eine Historie im Fußballbusiness, wenn man so will. Und ich habe mir gerade vorgestellt, was so dein Kompagnon Micky Beisenherz wohl dazu sagen würde. Also da ist bestimmt die eine oder andere Parodie gefallen.
Es gibt ein Foto, das wirst du dann auch sehen. Da stehe ich da mit Uli Hoeneß und habe den 15 mml Pullover an natürlich.
Sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Also ich bin sowohl MML-Hörer als auch OMR-Hörer. Also da kommen die Enten dann zusammen. Alright, Philipp. Wir haben ja noch dieses Spielchen hier. Ich hatte es im Vorlauf schon ein bisschen angekündigt, dass wir die Fragen weiterleiten von den vorherigen Gästinnen und in diesem Fall ist jetzt eine konkrete Frage für dich noch offen aus dem vorherigen Podcast mit Anna Alex, die du ja kürzlich auch im Podcast zu Gast hattest. Passt also dementsprechend auch ganz gut. Und es geht dabei um das Thema Klimakrise. Das wird uns beide nicht überraschen, dass das für sie ein besonderes Thema ist. Mhm. Und tatsächlich auch etwas, was aber sehr gut zu dir und deinen Kernkompetenzen als Medienunternehmer passen wird, denn sie fragt konkret die Frage.
Wie schaffen wir es, dass wir die Klimakrise in eine gute und auch positive Story erzählen? Also was ist die positive Geschichte, um Leute aktiv werden zu lassen in der Klimakrise? Und worauf würdet ihr noch mehr achten?
Ich glaube, es ist auch eine Frage des authentischen Vorbilds. Ne? Also brauchst halt Leute, die da reingehen, die das aus Überzeugung machen und jetzt nicht so irgendwie eine Fahne hochhalten, so der DFB gegen Rassismus. Ich meine, sind alle gegen Rassismus, aber das ist dann irgendwie so, es ist eine gute Aktion und auch alles richtig, aber es ist halt jetzt nicht mitreißend für viele Leute. Und ich glaube, du brauchst halt mitreißende Geschichten von Leuten, die da halt was machen. Bestenfalls sind auch Leute, die damit erfolgreich sind, weil damit wird man ja auch sehr viel Geld verdienen können. Das sieht man jetzt schon, was da für Projekte entstehen. Klimafonds von Ashton Kutcher bis zu allen möglichen Menschen investieren in Klimatechnologien, weil sie da auch noch Geld verdienen wollen. Das ist auch ganz wichtig übrigens für die Weiterentwicklung des Themas, dass man da auch so unternehmerische Heldengeschichten erzeugt und halt Lebensläufe hat, wo man sagt, okay, krass, was die gemacht haben, dass es halt dann nicht mehr krass ist, okay, der hat jetzt irgendwie alle 8000er bestiegen oder so, sondern der hat halt irgendwie, es geht ja auch schon los, so und so viel Tonnen Plastik rausgeholt und das gemacht und das gebaut und die haben da Folgendes gemacht, dass man so ein bisschen so auch so nicht nur Entrepreneure, auch so Abenteurer-Geschichten immer mehr hat von Leuten, die da Sachen schaffen und die vielleicht noch mehr auch Sinn finden in irgendwelchen verrückten Manövern. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt die Rallye Paris-Dakar, dann ist es schon beeindruckend, weil irgendwie diese Marke Paris-Dakar, okay, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört, du fährst damit, okay, wow, toll. Aber es muss halt Marken geben, wo man sagt, okay, guck mal, der Typ hat irgendwie 10.000 Tonnen Plastik rausgeholt aus dem Ozean oder der hat irgendwie das erfunden oder der hat da rein investiert. Und das braucht Heldengeschichten mit Leidenschaft, am Ende auch Brands, ne, oder Vergleichsmetriken, wo Leute danach streben. Also warum sollte man danach streben, jetzt Marathon zu laufen und da schnell zu sein in einer Zeit, wo vielleicht unsere Welt kaputt geht. Bestenfalls kämpfst du halt gegen den Untergang der Welt und engagierst dich da und sagst irgendwie nicht mehr, der Olympia ist ja auch nur eine Brand. Also warum feiern wir jetzt Goldmedaillisten bei Olympia? Ja, weil das so gewohnt sind und weil das irgendwie, aber die krassesten Klimakämpfer, die müssen ausgezeichnet werden. Da muss dann irgendwie Elon Musk im besten Fall sagen, die drei Leute, die am krassmeisten gemacht haben, unter 20, die lade ich ein und mach was mit denen. Oder die unter 30, ist man so oft wie im Sport, so denkt, okay, wer tut am meisten? Da gibt's ja auch so U21 und dann irgendwie die Seniorenmannschaft und dann kriegen die halt Preise und Ehrungen. Ne? Früher wollte man, keine Ahnung, was man wollte irgendwie Young Global Leader sein oder man wollte irgendwie bei McKinsey arbeiten, irgendwelche Brands. Und du musst auch da Brands schaffen, Ziele schaffen, Ansporn schaffen, wie bei Olympia, und dann auch halt irgendwie Heldengeschichten schaffen, wie bei Olympia, wie beim Sport, oder wie im Business halt auch Leute mit Geld verdient haben, die sich aber auch engagiert haben. Warum tun Leute das, dass sie Hockey spielen oder so? Es bringt ja kein Geld. Ne? Es macht halt Spaß und ist halt Ehre zum Teil. Und da muss halt auch Ehre reinkommen und sagen, ich habe mich irgendwo beworben, meinem Lebenslauf steht drauf, dass ich das und das gemacht habe für die Umwelt. Und das ist halt dann irgendwie so, wow, geil, du kannst bei uns arbeiten deswegen. Und nicht nur, wenn du du hast mal früher bei irgendwie Olympia mitgemacht. Das ist halt, heutzutage wird es auch gefeiert und ist ja auch ein Zertifikat im Lebenslauf. Da müssen wir hinkommen. Ich glaube, das ist der Weg.
So eine Heldengeschichte, die es ja schon gibt, ist wahrscheinlich die kleine Greta Thunberg. Ne? Wär auch eine, die für dich im Podcast mal
Kandidat wäre. Ne? Wenn man die bekommen könnte, wäre das sensationell. Und in der Tat, die tut viel. Ist jetzt eine ganz eigene Geschichte. Vielleicht auch die erste Geschichte, die fast logisch ist, ne? Wer sollte sonst so eine Geschichte schreiben als ein Mädchen, ein junges Mädchen, das unverdächtig auch irgendwie von jeglicher PR und so ist. Also ich finde es schon sehr gut, aber das kann natürlich nicht die einzige bleiben.
Ja, aber du hattest ja auch so hier den Ashton Kutcher und ähnliche Figuren schon im Podcast, also ja. So sozusagen vom Maße der Bekanntheit und so ist das ja nichts, was euch abschrecken dürfte, ne?
Also nee, überhaupt nicht. Also wir versuchen die schon, also die macht jetzt ja irgendwie sehr, sehr ausgewählt Medienthemen, aber also wir sind da schon hinterher, keine Frage.
Ja, aber du hast tatsächlich auch bei mir nochmal so einen Nerv getroffen, irgendwie Heldengeschichten und so. Mir kam jetzt direkt auch der Colin Kaepernick, beim Thema, also der Footballspieler, der
Alltagsrassismus, ja.
Ne, also, ja. Genau, also da auch eine extreme Welle sozusagen ausgelöst und dieses Thema nochmal sehr stark nach vorne gebracht und so. Das ist schon recht. Also das Thema Heldengeschichten kann schon so ein, wie soll man sagen?
Ansporn schaffen das auch. Es ist ja schon erstaunlich, warum jetzt Leute unbedingt zu Olympia wollen. Das ist einfach, sind wir reingeboren, dann wächst man auf, das erzählt dir dann dein Turnlehrer und dann erzählt dir dein Trainer im Verein und dann bist du wirklich gut, dann wird es überall erzählt als großes Ziel. Aber es ist halt irgendwie, ja, ist halt irgendwie so ein 100 Jahre altes oder 1000 Jahre altes Ding. Ist nett, aber es hilft dir auch nichts, wenn die Welt untergeht. Und man braucht halt so eine neue, das neues Olympia quasi.
Anschließend an die Frage von Anna Alex, jetzt die Möglichkeit für dich, jetzt eine Frage zu stellen, die dir auf dem Herzen liegt.
Ich glaube, die Frage, die ich von jedem gerne wissen möchte, ist so, was ist irgendwie, meine, dein Beitrag, die Welt besser zu machen? Das ist halt irgendwie ziemlich Klischee, aber ich finde das schon interessant.
Ja, und passt ja thematisch auch sehr gut an das, was wir gerade diskutiert haben. Okay. Philipp, wir sind einmal reingezoomt so in deine Welt. Jetzt können alle Hörerinnen und Hörer da draußen sich vielleicht auch ein bisschen tiefer befassen mit deinem Buch. Es gab jetzt ein paar To-Dos, die wir hier verteilt haben. Ne? Also einmal OMR Mitte Mai vormerken.
Absolut.
OMR Festival. OMR Podcast, eine Pauschalempfehlung für, glaube ich, alle, die sich mit Digital-Business irgendwie befassen und irgendwie im weitesten Sinne irgendwas mit Wirtschaft am Hut haben. Also da sollte man unbedingt mal reingehen. Und wer vielleicht OMR in a nutshell haben möchte, der für den ist nochmal das Buch vielleicht so die Empfehlung, oder?
Ja, perfekt. Also besser hätte man es nicht sagen können, mein Lieber.
Freut mich, hey. Also vielen Dank. Auch als Langjähriger, würde man sagen, von etwas weiterer Ferne sozusagen, Wegbegleiter von OMR. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat Bock gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns im Mai 22.
Alles klar, ja. Ich werde da sein und werde dir gerne da irgendwelche Türen offen halten. also danke, dass ich dabei sein durfte und für die Unterstützung, fürs Zuhören und wenn wir irgendwas tun können, sag Bescheid.
So machen wir es. Bis bald, ja?
Hau rein.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, OWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.